Radio Prag Nachrichten.
Laut Premier Nečas will Tschechien im EU-Haushalt bis 2020 Einnehmerland bleiben. Tschechiens Parlament hebt die Beschränkung für Ausländer zum Kauf von Grund und Boden auf. Präsident Klaus unterschrieb eine Novelle, die eine Exposition des Kreml im Land ermöglicht. Die Tschechische Republik wolle bei den bevorstehenden Verhandlungen zum Finanzrahmen der Europäischen Union von 2014 bis 2020 erreichen, dass sie auch in dieser Periode ein EU-Nehmerland bleibt. Zudem wolle sich Tschechien dafür einsetzen, dass der EU-Haushalt in diesem Zeitraum auf 1% der europäischen Wirtschaftskraft festgeschrieben wird, erklärte Premier Peter Nečas am Freitag in Prag vor Journalisten. Der Pressekonferenz vorausgegangen war das Treffen des Premiers mit dem Eurokommissar für Finanzplanung und Haushalt Janosch Lewandowski. Den Vorstellungen der großen EU-Mitgliedstaaten nach aber soll Tschechien ab 2014 weniger Subventionen aus den EU-Töpfen erhalten, als es beim jetzigen Finanzrahmen der Jahre 2007 bis 2013 der Fall ist. Derzeit ist Tschechien das EU-Land, das die höchsten Subventionen pro Kopf der Bevölkerung unter den 27 Mitgliedstaaten bezieht. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag eine Novelle zum Devisengesetz gebilligt, nach der die Beschränkungen für Ausländer aufgehoben werden, die in Tschechien Ackerböden, Waldflächen oder Immobilien käuflich erwerben wollen. Das Verbot zum Kauf von Grund und Boden hatte die Tschechische Republik bei ihrem EU-Beitritt im Jahr 2004 ausgehandelt. Die damit verbundene Ausnahmeregelung ist am vergangenen Sonntag abgelaufen. Die einstige Beschränkung war jedoch mehrfach legal umgangen worden. Zehntausende Hektar an landwirtschaftlicher Nutzfläche sind bereits im Besitz ausländischer Firmen, die in Tschechien einen Sitz haben. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag noch eine Reihe weiterer Gesetzentwürfe verabschiedet. Dazu gehört eine Regierungsnovelle zum Energiegesetz, die den Verbraucher von Elektrizität und Gas mehr Rechte gegenüber den Energielieferanten einräumt. Anhand der Gesetzesänderung werden auch die Kompetenzen und die Unabhängigkeit der nationalen Energieregulierungsbehörde gestärkt. Mit ihrer Zustimmung haben sich die Abgeordneten zudem dafür entschieden, dass die staatliche Förderung zur Sanierung von Plattenbauten fortgesetzt wird, den Zöllnern die Arbeit zur Sicherstellung von gefälschten Waren erleichtert wird oder die Verkäufer, Verteiler und Hersteller von Biokraftstoff nachweisen müssen, dass die Kriterien zur Verringerung der Abgaswerte eingehalten werden. Die Möglichkeit einer Ausstellung mit Schätzen und Kostbarkeiten des Moskauer Kremls ist für Tschechien ein Stück näher gerückt. Der Grund dafür ist, dass Präsident Václav Klaus am Freitag eine Novelle zum Gesetz über Denkmalspflege unterzeichnet hat. Anhand dieser Novelle sei es keiner Institution oder Rechtsperson im Lande erlaubt, Exponate ausländischer Ausstellungen zu beschlagnahmen oder zu pfänden. Russland führt Ausstellungen seiner Schätze und Kostbarkeiten nur in Ländern durch, in denen ihre Rückführung garantiert wird. Ansonsten drohe mehreren Exponaten die Beschlagnahmung aufgrund von Klagen der früheren Eigentümer oder ihrer Nachkommen, hieß es. Der Leiter des Böhmerwald-Nationalparks, Jan Straski, hat zugegeben, im Kampf gegen den Borkenkäfer auch die Verwendung von Pestiziden angewiesen zu haben. Zuvor hat er eine Schuld an dem Aufstellen von chemischen Fallen im Nationalparkgebiet zurückgewiesen. Dies sei ohne sein Wissen geschehen, so Straski am Freitag gegenüber der Presseagentur CTK. Er wolle den Schuldigen ausfindig machen, sagte der Nationalparkleiter und berief daraufhin einen Abteilungsleiter ab, der das chemische Gift nicht erlaubt hatte. Vergangene Woche hatte Umweltminister Chalupa jegliche Verwendung von Pestiziden im Nationalpark, auch bei der Bekämpfung des Borkenkäfers, untersagt. Mitarbeiter der Umweltorganisation Nuti Duha hatten bei Kontrollgängen aber entlang der Wege im Nationalpark hunderte chemische Fallen entdeckt, wie ein Fachmann von Nuti Duha am Donnerstag informiert hatte. Ein Protest von Fans des Fußballvereins Slavia Prag ist in Krawalle umgeschlagen und hat für einen Spielabbruch gesorgt. Das Pokalhalbfinale gegen Sigma Olomouc wurde am Donnerstagabend nach der ersten Halbzeit vorzeitig beendet. Aufgebrachte Fans hatten bereits den Spielbeginn um 20 Minuten verzögert, weil sie den Rasen besetzten und gegen die finanzielle Schieflage von Slavia protestierten. In der Halbzeit strömten rund 1500 Fans erneut auf den Rasen, es kam zu Ausschreitungen. Die Polizei musste die anwesenden Clubmanager gegen Angriffe schützen. Weitere Einzelheiten zur Situation bei Slavia Prag hören Sie im Anschluss im Tagesecho. Und abschließend noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. kämpfen für den Club. Diesen Spruch haben Fans des Fußballvereins Slavia Prag wörtlich genommen. Bei Protesten gegen die Vereinsführung wegen der prekären Finanzlage von Slavia wurden sie rabiat. Wir berichten darüber und über die Lage im Traditionsclub. Kampf für die Gesundheit. Antonin Holly hat vor einem Vierteljahrhundert zusammen mit einem belgischen Kollegen die ersten AIDS-Medikamente entdeckt. Der tschechische Biochemiker ist dafür nun in Prag geehrt worden. Soweit unsere Themen im Tagesecho. Danach geht es um Obstbäume und Blütendüfte, und zwar in unserem Sprachkurs. Wie anders aber unser Spaziergang durch Prag. Da wird es nämlich etwas morbide. Wir stellen Ihnen einige Mumien vor, und zwar wirklich die, die man sich unter diesem Wort vorstellt, also ägyptische. Solche Mumien besitzt das Napersteg-Museum in Prag, und genau dorthin entführen wir sie dann in etwa einer Viertelstunde. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Wenn man über den tschechischen Vereinsfußball spricht, dann kommt man an zwei Namen sicher nicht vorbei: Sparta Prag und Slavia Prag. Beide Traditionsclubs aus der Hauptstadt wurden schon zu Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und sind damit die beiden ältesten Fußballvereine des Landes. Jetzt aber droht das Duo gesprengt zu werden, weil Slavia in ärgsten finanziellen Nöten steckt. Wegen der Schulden hat die Lizenzkommission des Nationalen Fußballverbandes CMFS am Donnerstag entschieden, dem SK Slavia Prag für die nächste Saison die Profilizenz zu verwehren. Parallel dazu haben die Slavia-Fans, tief enttäuscht über das Führungschaos in ihrem Club, mit Ausschreitungen beim Pokalspiel gegen Olmütz für einen Spielabbruch gesorgt. Lothar Martin mit weiteren Einzelheiten zur prekären Lage beim 16-fachen Landesmeister.
Seit Wochen kreist der Pleitegeier über der Sinot-Tipp-Arena, dem Domizil von Slavia Prag. Umgerechnet 4,2 Millionen Euro an Verbindlichkeiten hat der Club gegenüber seinem früheren Mehrheitseigner, der britischen Firma Enic. Zudem haben die Spieler seit Monaten kein Geld gesehen und die Verantwortlichen im Club kommen nicht aus der Deckung. Nachdem die Briten auf einer früheren Mitgliederversammlung als Hauptaktionär ausgebotet wurden, ist nämlich unklar, wer bei Slavia eigentlich das Sagen hat. Statt aber auf die bohrenden Fragen der Slavia-Getreuen zu reagieren, blieb es beim Schweigen im Walde. Das brachte die Fans auf die Barrikaden. Sie stellten ein Ultimatum und kündigten für das Pokalheimspiel am Donnerstag eine Protestaktion an. Jiří Vrba, Sprecher einer der Ferninitiativen. Angesichts der Art und Weise, wie sich die derzeitige Leitung und die Eigner von Slavia verhalten, halte ich es für legitim, dass wir als Fans auf diese Weise unser Unverständnis darüber äußern, wie es derzeit im Club zugeht. Ich begrüße die Aktion voll und ganz. Die Aktion ging jedoch nach hinten los. Vor der Begegnung hatten sich die Fans mit Transparenten im Mittelkreis des Stadions postiert und in Sprechchören gefordert, dass sie endlich die Wahrheit hören wollen. Die erste gute Botschaft überbrachten die Spieler, die mitteilten, inzwischen rund 30% ihres noch ausstehenden Gehalts erhalten zu haben. Absender des warmen Geldregens ist die tschechische Investmentgesellschaft Nadland Group, die womöglich zum Retter werden könnte. In der Halbzeitpause der Begegnung, die bis dahin 1:1 stand, kippte jedoch die Stimmung. Als Vereinsdirektor Miroslav Platil vor die Fans trat, um sie zu beschwichtigen und ihnen die aktuelle Situation zu erklären, rasteten mehrere von ihnen aus. Der Direktor wurde beschimpft, Gegenstände flogen auf das Feld und die Fans stürmten in den Innenraum. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um die Lage in den Griff zu kriegen. Konsequenz der Krawalle: Das Spiel wurde abgebrochen und es droht, dass die Partie am grünen Tisch nun mit 3:0 für Olmütz gewertet wird. Die Chance auf den Einzug in das Pokalfinale ist für Slavia daher wohl vertan. Vorerst dahin ist auch die Hoffnung, dass Slavia auch in der nächsten Saison noch in der ersten Liga spielt. Dem Club wurde die Lizenz nicht erteilt, weil er gegen gleich mehrere Auflagen verstoßen hat. Slavia habe weder schriftliche Angaben zur Eigentumsstruktur noch zur Schuldensituation oder zur Finanzierung der nächsten Saison gemacht, begründete der Vorsitzende der Lizenzkommission, Bohuslav Pavlik. Noch aber sind die Prager nicht aus dem Spiel. Binnen einer Woche kann Slavia gegen den Entscheid Berufung einlegen, muss aber gleichzeitig alle geforderten Unterlagen nachreichen. Doch auch dazu ist nicht mehr viel Zeit, sagt der ehemalige Kapitän des Vereins, Ex-Nationalspieler Wladimir Schmitzer. Die letzte Deadline ist der 31. Mai, danach hilft gar nichts mehr. Leider läuft uns jetzt die Zeit davon und die Aussicht darauf, dass uns ein sehr starker Partner noch aus der Patsche hilft, wird immer geringer. Insbesondere deshalb, weil es Zeit braucht, um neue Strukturen zu schaffen und ein Konzept zur Entschuldung auszuarbeiten. Wer da einsteigen will, muss auch darüber nachdenken können. Rettungsanker für Slavia könnte vielleicht die bereits erwähnte Firma Natland werden, die dem hochverschuldeten Club schon bei den Spielergehältern zur Seite gesprungen ist. Natland hofft wohl, selbst Mehrheitseigner des Traditionsvereins zu werden. Und dass es sich bei Slavia Prag nicht um irgendeinen Verein handelt, bekräftigt auch einer seiner größten Fans, der international anerkannte Filmregisseur Miloš Forman. Slavia, das ist doch ein untrennbarer Bestandteil der tschechischen Kultur. Wenn der Verein verschwindet, das wäre doch so, als wenn man von der Karlsbrücke alle Statuen rauben würde. Slavia muss überleben und ich glaube fest daran, dass der Club schon bald wieder in eine Spitzenposition zurückkehrt.
Mit den Wünschen von Hollywood-Regisseur Miloš Forman endete der Beitrag von Lothar Martin über Slavia Prag. Und wir tauchen nun ein in die Welt der Wissenschaft. Eine sehr bedeutende, weil lebensrettende Rolle nimmt dort Antonín Holly ein. Der tschechische Biochemiker gilt als Entdecker von Medikamenten gegen AIDS, Hepatitis sowie andere Viruserkrankungen. Auf dem internationalen Symposium Chemie begegnet der Biologie, das am Donnerstag in Prag stattfand, wurde Holly für seine großen Leistungen besonders gewürdigt. Martina Schneibergova stellt Ihnen Professor Holly nun etwas näher vor.
Vor 25 Jahren erschien in der Fachzeitschrift Nature ein Artikel über die einzigartige Wirkung von Stoffen, die der tschechische Forscher Antonín Holly entdeckte. Auf Grundlage dieser Stoffe sind in internationaler Zusammenarbeit Medikamente entwickelt worden, die unzähligen Patienten helfen, ihre Leiden zu lindern oder gar zu heilen. Es sind Menschen, die an ernsthaften Viruserkrankungen leiden. Professor Holly arbeitet mit seinem Team auch weiterhin im Institut für organische Chemie und Biochemie der Akademie der Wissenschaften. Institutsleiter Zdeněk Havlas.
Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass heutzutage 95% der AIDS-Patienten weltweit mit Medikamenten von Antonín Holly behandelt werden. Ich übertreibe sicher nicht, wenn ich sage, dass diese Medikamente Millionen von Menschen in der ganzen Welt helfen.
Die von Holly entdeckten Stoffe wirken gegen ein breites Spektrum von Viren. Es besteht die Hoffnung, dass sie auch bei der Behandlung von bestimmten Krebstypen wirksam werden. Zdeněk Havlas hebt insbesondere das Medikament hervor, das in Zusammenarbeit mit den Kollegen im belgischen Leuven entwickelt wurde und bei der Behandlung von Hepatitis B erfolgreich eingesetzt wird.
Ja, osobně si to cením ještě víc než těch léků proti AIDS.
Ich schätze dieses Medikament vielleicht noch höher ein als die Medikamente gegen AIDS. Erstens aus dem Grund, weil die Zahl der an Hepatitis B Erkrankten 10-mal höher ist als die Zahl der HIV-Infizierten. Es wird geschätzt, dass rund 400 Millionen Menschen in der Welt an Hepatitis B leiden. Zum Zweiten ist Hepatitis dieses Typs eine hinterhältige Krankheit. Leute, die sich anstecken, spüren nichts und haben keine Probleme. Wenn sie nicht regelmäßig zu Bluttests gehen, ahnen sie gar nicht, dass sie krank sind. Das Virus greift währenddessen vor allem die Leber der infizierten Person an. Diese Menschen sterben nach Jahren an Leberkrebs, oft ohne zu wissen, dass sie sich einst angesteckt haben. Es gibt zwar einen Impfstoff gegen Hepatitis B, aber wenn sich jemand schon angesteckt hat, hilft die Impfung nicht mehr. Hier muss das Medikament verabreicht werden, das wir dank Professor Holly zur Verfügung haben.
An die Geschichte der Entstehung dieser Medikamente wurde am Donnerstag während des Symposiums in Prag erinnert. Es wurde unter dem Titel Chemie begegnet der Biologie aus Anlass des 75. Geburtstags von Professor Holly und des 70. Geburtstags seines belgischen Kollegen Eric de Klerk aus Leuven veranstaltet.
Professor Holly feiert im Übrigen im September seinen 75. Geburtstag. Mit dem Bericht über den Biochemiker endet unser Tagesecho, unsere Sendung aber noch nicht. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, das Auslandsprogramm des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Und nun wird es frühlingshaft. Sie hören unseren Sprachkurs von und mit Markéta Kachlíková. Thank you.
Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Neuschnee und Nachtfröste haben in der vergangenen Woche in Tschechien gemahnt, daran zu denken, dass der Frühling zwar da ist, aber immer noch auf wackeligen Beinen steht. Die Ostbäume,
ovocné stromy,
stehen bereits in voller Blüte.
V plném květu.
Durch den Frost wurden sie aber beschädigt. Die Bauern machen sich daher Sorgen um diesjährige Obsternte.
Úroda ovoce.
Und sie werden in den nächsten Tagen den Umfang feststellen der Schäden.
Škody.
Durch den Bodenfrost.
Přízemní mrazíky.
In einer Woche erwartet man allerdings die Eisheiligen im tschechischen Eismänner.
Ledoví muži.
Erst nach den Namenstagen von
Pankrát, Servát
und
Bonifát.
Soll dem Volksglauben nach das milde Frühlingswetter stabil werden. Zurück aber zur Obsternte. Für manche Obstarten gibt es im Tschechischen unterschiedliche Ausdrücke für den Baum und für die Frucht. Dies ist der Fall beim Apfelbaum
Jabloň
und beim Apfel
Jablko.
Ebenso wie beim Pfirsichbaum
Broskvoň
und dem Pfirsich
Broskev
oder beim Birnenbaum
Hrušeň
und der Birne
Hruška.
Bei den beiden letztgenannten ist es aber auch möglich, den Baum mit dem Namen für die Frucht zu bezeichnen, also
Broskev
bzw.
Hruška.
Ein einziges Wort sowohl für den Baum als auch für die Frucht gibt es dann für den Kirschbaum und die Kirsche.
Třešeň.
Bzw. für die Sauerkirsche.
Višeň.
Für den Aprikosenbaum und die Aprikose.
Meruňka.
Oder für den Zwetschgenbaum und die Zwetschge.
Švestka.
Nicht nur Obstbäume stehen aber derzeit in Blüte. Die Natur hat sich in diesem Jahr beeilt. Kurz nachdem die Forsythien, die im Volksmund oft als Goldregen bezeichnet werden, ausgeblüht haben,
odkvést,
haben die Flieder
Schirike
bereits Ende April ihre Blüten gezeigt. Und nun melden sich auch schon die Kastanienbäume.
Kastane.
Genießen Sie also die Farben und Düfte der Blüten.
Květy.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Unser frühlingshafter Sprachkurs war das. Am Mikrofon waren Markéta Kachlíková und Irena Viernochová. Und wie versprochen wird es jetzt etwas morbider. Eine von ihnen ist 3300 Jahre alt, die anderen sind um ein paar Jahrhunderte jünger. Wenn auch hochbetagt, ziehen sie die Aufmerksamkeit nicht nur von den Experten auf sich. Die Rede ist von Mumien aus dem alten Ägypten, die zu den Sammlungen des Prager Nationalmuseums gehören. Einige von ihnen sind in einer Ausstellung zu sehen, die am vergangenen Mittwoch im Naprstek-Museum eröffnet wurde. In das Museum lädt sie Martina Schneibergová im folgenden Spaziergang durch Prag ein.
Spaziergang durch Prag. Das im Haus Ohalánku in der Prager Altstadt untergebracht ist, trägt den Namen seines Gründers, des tschechischen Patrioten, Ethnographen und Mäzenen Vojta Náprstek. Das Náprstek-Museum der asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Kulturen, wie das Museum richtig heißt, ist die einzige Institution in Tschechien, die sich systematisch auf das Vermächtnis der nicht-europäischen Kulturen konzentriert. Das Náprstek-Museum ist Bestandteil des Prager Nationalmuseums. Sein Leiter Milan Lukáš sagte bei der Eröffnung der Mumienausstellung, die ägyptologische Sammlung des Nationalmuseums gehöre im internationalen Maßstab zur Spitze.
Bestandteil dieser Sammlung sind 10 menschliche Mumien sowie mehrere Tiermumien. In diesem Jahr entschieden wir uns, eine der tragenden Ausstellungen eben dieser Mumiensammlung zu widmen. Viele der Exponate werden überhaupt zum ersten Mal ausgestellt. In der Ausstellung geht es aber nicht nur um die Mumien. Aufmerksamkeit wird zudem der Geschichte und Kultur des alten Ägyptens geschenkt. Die Öffentlichkeit möchten wir zudem mit den Resultaten der Mumienforschung bekannt machen. Ich hoffe, dass die Ausstellung die Atmosphäre des alten Ägypten gut vermitteln kann.
Neben mumifizierten Menschen und Tieren wird zum Beispiel auch ein 2000 Jahre altes mumifiziertes Ei gezeigt. Im ersten Saal ist die traditionelle Ausstattung zu sehen, mit der die Menschen im alten Ägypten bestattet wurden, einschließlich Särgen, kleinen Plastiken und Papyri. In der Ausstellung wird des Weiteren der Kult heiliger Tiere im alten Ägypten beschrieben. Das Museum stellt Krokodil, Falken, Fisch, Schlangen, Katzen und Hundemumien aus. Bestattungen von Kindern sind das Thema eines weiteren Teils der Ausstellung. Am wichtigsten und ausführlichsten ist aber der vierte Teil, in dem 7 Mumien von Erwachsenen ausgestellt sind. Wie gelangten die Mumien nach Böhmen? Kurator Pavel Onderka.
Die ersten ägyptischen Mumien tauchten schon in der rudolfinischen Zeit in Prag auf. Sie sind aber nicht erhalten geblieben. Unter den hier ausgestellten Mumien ist eine, die sich nachweisbar bereits 1794 in Prag befand. Ihre Geschichte kennen wir aber leider nicht. Eine Mumie im Sarg und ein paar Antiquitäten, das war das Typische, was vermögende Reisende in den vergangenen Jahrhunderten aus Ägypten üblicherweise mit nach Hause brachten. Auf diese Weise ist auch die einzige repräsentative Sammlung ägyptischer Kunst in Tschechien entstanden, die eben im Nationalmuseum und im Naprstek-Museum untergebracht ist. Die Mehrheit der Mumien wurde im 19. Jahrhundert nach Böhmen geholt. Einige von den hier ausgestellten Mumien waren schon in der überhaupt ersten ägyptologischen Ausstellung in den böhmischen Ländern zu sehen, die 1819 stattfand. Die Geschichten der einzelnen Mumien sind im Begleittext in der Ausstellung geschildert.
Die älteste der ausgestellten Mumien stammt aus der Zeit um das Jahr 1300 vor Christi Geburt, die jüngste aus dem 1. Jahrhundert vor Christi. Die Mumifikation war im alten Ägypten eine Angelegenheit der Gesellschaftselite gewesen, erzählt der Kurator.
Auch hier in der Ausstellung handelt es sich um Mumien von Angehörigen der obersten Gesellschaftsschicht, denn ein Durchschnittsägypter konnte sich eine Mumifizierung nicht leisten.
Auf eine ägyptologische Ausstellung hat man lange gewartet, meint der Kurator. Die Mumien sowie weitere Gegenstände, die mit ihrer Bestattung zusammenhängen, werden nach 40 Jahren wieder ausgestellt.
Eine Mumienausstellung wurde im Museum 1971, kurz nach der Entstehung einer selbstständigen ägyptologischen Sektion des Museums, veranstaltet. Mit der Erforschung der Mumien begann man Anfang der 1970er Jahre. Die Mumien wurden damals in der Nacht in die Uniklinik auf dem Karlsplatz gebracht, um sie mit dem Röntgenapparat untersuchen zu können und dabei den Betrieb der Klinik nicht zu stören. Wir setzten die Forschung, allerdings mit modernen Methoden, seit 2009 fort. In unserem Team sind neben Ägyptologen, Anthropologen und Ärzten auch Restauratoren.
Die Mumien wurden im Diagnostischen Zentrum Mediscan unter anderem mit der Computertomographie untersucht. Dabei seien einige überraschende Tatsachen festgestellt worden, so der Arzt Jiří Bučel.
Es geht um Erkrankungen, die Spuren am Skelett der Mumien hinterließen. Denn wir hatten bei den Untersuchungen nichts anderes als Skelette zur Verfügung. Das übrige Gewebe ist während der Zeit schon so stark degeneriert, dass es uns kaum mehr Informationen über die Krankheitsgeschichte liefern kann. Überraschend war für uns, dass wir an einem der Skelette das Non-Hodgkin-Lymphom identifiziert haben. Dies ist die Bezeichnung für mehrere bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems. Eine weitere Erkrankung, mit der wir bei den Ägyptern gar nicht rechneten, ist die Struma oder im Volksmund der Kropf. Denn in Ländern, die an der Meeresküste liegen, kommt diese Erkrankung selten vor. Sonst fanden wir an den Skeletten Beweise dafür, dass die Leute an ganz üblichen Krankheiten litten und auch mal das Bein oder die Hand gebrochen hatten.
Die Mumien liegen in Vitrinen, in denen die notwendige Feuchtigkeit und Temperatur aufrechterhalten wird. Bei der Installation der Mumienausstellung habe er sich nach dem ethischen Kodex des Interessen Museumsrates ICOM gerichtet, erzählt Pavel Onderka.
Am wichtigsten war es für uns, die sterblichen Überreste pietätvoll auszustellen und sie in einem Milieu zu präsentieren, das ihrer Bedeutung gerecht wird. Ich glaube, dass die architektonische Gestaltung der Ausstellung gelungen ist, dass der Respekt gegenüber den Toten gewahrt wird. Die alten Ägypter wünschten sich, dass ihr Name nicht vergessen wird, und diese Ausstellung macht es möglich.
Neben den Mumien sind auch 150 Gegenstände aus der ägyptologischen Sammlungen des Nationalmuseums ausgestellt. Im Rahmen des Begleitprogramms organisiert das Museum Vorträge unter anderem über die Mumifizierungsverfahren sowie den aktuellen Stand der Mumienforschung in Tschechien. Die Veranstalter dachten aber auch an die jüngsten Museumsbesuche. Für Kinder sind künstlerische Werkstätten bestimmt, in denen sie sich beispielsweise mit altägyptischen Hieroglyphen vertraut machen können. Die Ausstellung ist bis Ende September im Napastech-Museum zu sehen. Das Museum befindet sich im Haus Uhalangu auf dem Platz Bethlehemske Náměstí in der Altstadt und ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Martina Schneibergova hat für Sie einige Geheimnisse der Prager ägyptischen Mumien gelüftet. Das war es für diesmal mit Berichten aus und über Tschechien. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch auch auf unsere Webseite. Unter www.radio.cz finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.